Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. Der Rabbiner ohne Schuh. Die Autorin Barbara Beschitzky-Ehrlich hat in ihrem neuen Buch mit dem gleichnamigen Titel kuriose Anekdoten und Geschichten aus ihrem fast koscheren Leben festgehalten. Wir sprechen gleich darüber. Die Moon-Sekte. Seit der Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe ist die Vereinigungskirche, auch Moon-Sekte genannt, in Japan stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Viele fragen sich auch, wie stark ist der Einfluss der religiösen Sekten auf die Politik. Und neue Verfolgungswelle gegen die Bahai. Die systematische Unterdrückung der Bahai gehört zum Alltag des Mullah-Regimes. Die Bahai-Gemeinde ist die größte nicht-muslimische Minderheit im Iran. Jetzt geraten sogar Kindergärten ins Visier. Sie arbeitet als freie Werbe- und Synchronsprecherin und leitet Kindertheatergruppen in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Und kürzlich hat sie, Barbara Beschitzky-Ehrlich, ihr zweites Buch veröffentlicht, Der Rabbiner ohne Schuh, Kuriositäten aus meinem fast koscheren Leben. Darin beschreibt die Frankfurterin mit Witz ihren Alltag als jüdische Frau in Deutschland. Ich habe mit der Autorin Barbara Beschitzky-Ehrlich vor uns Sendung gesprochen. Frau Beschitzky-Ehrlich, Ihr zweites Buch, Der Rabbiner ohne Schuh, ist locker und leicht geschrieben. Die Anekdoten und Geschichten geben einen kleinen persönlichen Einblick in Ihr Leben. Ist das das, was Sie wollten, einen kleinen Einblick gewähren auf Ihren jüdischen Alltag?
Der Rabbiner ohne Schuh ist ein Buch, das jüdisches Leben in Deutschland leichter macht zu sehen, nachzuvollziehen. Es transportiert ein Stück weit das unbelastete jüdische Leben, ohne die gängigen Vorurteile, oder es behandelt sie eher nur am Rande. Ich habe auf Lesungen mit meinem ersten Buch Sag, dass es dir gut geht, wo es ja sehr viel um Holocaust und die furchtbaren Geschichten geht, viele Menschen kennengelernt, denen ich sonst wahrscheinlich nicht begegnet wäre, und habe erlebt, dass eigentlich nichts über jüdisches Leben bekannt ist und die Menschen mit Vorurteilen in ihren Köpfen zu Lesungen kamen und das Einzige, was sie wissen, sind Fragmente des Holocaust. Und das Judentum und gerade jüdisches heutiges Leben ist natürlich viel mehr als der Holocaust, um Gottes Willen. Also den sollen wir nicht vergessen, aber es ist so viel vielschichtiger, so viel lustiger, schöner, lebendiger.
Sie haben mir das Stichwort gerade gegeben, Lesungen. Das Wissen oder Unwissen über das Judentum, den Nationalsozialismus und Holocaust ist das eine. Aber wie ist die direkte Begegnung mit Hörerinnen und Hörern bei ihren Lesungen? Für viele gehört das mit Sicherheit nicht zum Alltag, dass man einer deutschen Jüdin begegnet und ins Gespräch kommt.
Wenn ich heute Menschen kennenlerne, die mich als die erste Jüdin in ihrem Leben sozusagen kennenlernen, dann erlebe ich ganz häufig eine Art Befangenheit, so als wissen sie nicht genau, wie soll man jetzt mit der umgehen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen und so. Das ist schon noch relativ weit verbreitet. Und andererseits aber wird das Wort Jude natürlich heute furchtbarerweise als Schimpfwort auf den Schulhöfen benutzt und ist unter Jugendlichen gang und gäbe. Also so wie man früher Idiot oder was gesagt hätte, wird sich das heute an den Kopf geschmissen auf den Schulhöfen. Also ist furchtbar.
Neben Ihrer Tätigkeit als freie Werbe- und Synchronsprecherin leiten Sie die Kindertheatergruppen in der jüdischen Gemeinde. Sie sind gut eingebunden in die jüdische Gemeindearbeit in Frankfurt am Main. Wie sehen Sie den zunehmenden Antisemitismus?
Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob der Antisemitismus jetzt stärker oder schwächer oder gleichbleibend ist. Ich habe aber ganz stark den Eindruck, dass er definitiv lauter geworden ist. Dass die Menschen ungehemmter Dinge aussprechen, liegt möglicherweise auch an den sozialen Medien, dass man einfach alles raushauen kann. Und zwar ohne nachzudenken, in einer Windeseile, dass es einfach erschreckend ist und eine Sau graust. Insofern kann ich nicht beurteilen, ob es stärker ist, aber es ist definitiv lauter und ungehemmter.
Sie haben vor einigen Jahren in Ihrem ersten Buch »Sag, dass es dir gut geht« Ihre jüdische Familiengeschichte nachgezeichnet, das Leben Ihrer Eltern und Großeltern in Zeiten des Kommunismus und des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Wie war das für Sie, in die Familiengeschichte einzutauchen und darüber zu schreiben?
Also mein Plan war es eigentlich gar nicht, ein Buch zu schreiben. Ich habe mich einfach hingesetzt und da begannen Worte aus mir rauszufließen und ich stellte zunehmend fest, dass da etwas in mir schwelte, das unbedingt ein Ventil brauchte, was unbedingt raus musste. Also ja, es war letzten Endes, wenn ich das rückblickend betrachte, eine Art therapeutisches Schreiben für mich, weil ich die Belastung meiner Großeltern und die übertragenen Traumata wiederum auf meine Eltern und uns, die dritte Generation, auf diese Art ein Stück weit verarbeitet habe.
Ihre Eltern haben Ende der 60er Jahre die Heimat Tschechoslowakei verlassen. Sie sind vor dem Kommunismus geflüchtet. Auch ihre Großeltern sind später nach Deutschland gekommen, quasi in das Land der Täter. Warum gerade Deutschland?
Meine Eltern als tschechische Emigranten, die 68 und 69 nach Deutschland gekommen sind, hatten immer den Wunsch, Deutschland eigentlich nur als Zwischenstation zu nutzen. Also es gab immer den großen Traum, nach Kanada zu emigrieren. Das hat dann alles nicht geklappt. Wir sind dann hier hängen geblieben sozusagen und ich glaube, meine Eltern haben sich immer sehr wohl gefühlt. Wobei gerade in der Zeit der End-60er, 70er waren ja überall noch Menschen, die durchaus auch noch hätten beteiligt gewesen sein können am Holocaust und das hat ab und zu schon mal ein komisches Gefühl verursacht. Meine Großeltern mütterlicherseits, die haben ja dann hier irgendwann angefangen mit Textil zu handeln, aber vorher hatten sie noch eine kleine Gaststätte und in dieser Gaststätte bedienten sie dann abends trinklustige ältere deutsche Herren, die anfingen nationalsozialistische Lieder zu singen und das muss für meine Großeltern wirklich sehr, sehr schwer gewesen sein.
Frau Bischitzke-Ehrlich, Sie wurden in Frankfurt am Main geboren. Wie sind Sie als jüdisches Kind dort aufgewachsen?
Dazu muss ich sagen, dass wir als Juden nie religiös gelebt haben. Wir haben eigentlich ein sehr assimiliertes Leben gelebt, überhaupt keine religiösen Riten und Bräuche zu Hause gelebt und begannen auch erst sehr spät in die jüdische Gemeinde hier einzutreten, beziehungsweise Teil der jüdischen Gemeinde zu sein. Als Kinder sind wir dann in die Jugendzentren und diese Gruppenstunden, die an Wochenenden stattfanden, gegangen und haben jüdische Kinder kennengelernt. Erst irgendwann mit 9, 10, 11 haben mein Bruder und ich dann Kontakte geknüpft zu jüdischen Jugendlichen. Vorher waren wir eben in den normalen städtischen Schulen, nie im jüdischen Kindergarten oder jüdische Grundschule und hatten nur nicht jüdische Freunde. Wobei es auch immer ein bisschen eine Identitätssuche gab. Also was sind wir jetzt eigentlich? Sind wir Deutsche? Sind wir Tschechen? Sind wir Juden?
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben quasi erst in Deutschland mehr und mehr zu Ihrer jüdischen Identität gefunden?
Wir haben uns einer religiös-jüdischen Identität in Deutschland genähert. Die jüdische Identität als solche, die war natürlich da und die ist immer da. Die gehört zum Stamm, den man einfach nie verleugnen kann. Das ist da, aber das ist mehr als das Religiöse. Meine jüdische Identität besteht eben nicht aus Bräuchen und Riten, sondern die ist sehr viel vielschichtiger.
Später nach Ihrem Abitur sind Sie nach Prag gegangen. Das hat mich etwas verwundert, und zwar um dort Theaterregie und Dramaturgie zu studieren. Also zurück in das Land der Eltern und Großeltern. Wie kam das?
Für mich ergab sich eben die Möglichkeit, dort auf diese Hochschule dramatischer Künste zu gehen und dort Theater zu studieren. Und das ist eine sehr renommierte Schule. Für mich war es irgendwie emotional, dass ich in dem Alter in das Land zurückkehre, aus dem meine Eltern im gleichen Alter eben geflohen sind. Also es hatte irgendwie einen schönen Schluss der Geschichte sozusagen, wie eine Verbindung. Und meine Oma lebte dort. Die Sprache konnte ich ja, insofern war es schön.
Kommen wir zurück zu Ihrem neuen Buch. Sie haben darin, wie Sie selbst sagen, einige Kuriositäten aus Ihrem fast koscheren Leben festgehalten. Warum das Buch Der Rabbiner ohne Schuh heißt, erfährt man auf den letzten Seiten der Lektüre. Und da wird dann das Geheimnis gelüftet. Können Sie da etwas verraten?
Das ist eine der skurrilen bis kuriosen Geschichten, die das Judentum mir geschenkt hat, nämlich die jüdische Scheidung und einen der Rabbiner des Beit Din, der obersten Rabbinerkonferenz, der während meiner gesamten Scheidung seine Schuhe ausgezogen hatte und ich sah, wie er unter dem Tisch seine Füße aneinander rieb und also es war dieser ganze Nachmittag, den wir dort verbracht haben, so absurd mit ja, dem i-Tüpfelchen noch mit den ausgezogenen Schuhen, dass die unbedingt rein musste, die Geschichte.
Die jüdische Autorin Barbara Bischitzky, ehrlich, das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Der Titel ihres Buches, Der Rabbiner ohne Schuh, erschien im Gütersloher Verlagshaus, 159 Seiten. Der Mann, der den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe tötete, soll aus Hass auf die Moon-Sekte gehandelt haben. Diese religiöse Bewegung, die auch durch spektakuläre Massenhochzeiten auf sich aufmerksam machte, wurde von dem inzwischen verstorbenen Koreaner Moon Sung-myung 1954 in Seoul gegründet. Von seinen Anhängern als Messias verehrt, baute Moon Sung-myung auch ein Firmenimperium auf. Der bibeltreue Sektenführer unterstützte finanziell unter anderem die politische Rechte in den USA. Auch die Republikaner profitierten von seinen großzügigen Spenden. In Japan hat in dieser Woche Regierungschef Fumio Kishida eine umfangreiche Kabinettsumbildung vorgenommen. Gehen musste unter anderem der Verteidigungsminister. Offiziell scheidet er aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt. Doch es geht auch um dessen Verbindungen zu der sogenannten Moon-Sekte aus Korea. Verbindungen, die auch sein Bruder, der ermordete Shinzo Abe, hatte. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
So bitter es klingt, der mutmaßliche Attentäter von Shinzo Abe Anfang Juli scheint sein Ziel im doppelten Sinne erreicht zu haben. Er wollte Japans Ex-Premier für dessen Unterstützung der sogenannten Moon-Sekte, die er für den Ruin seiner Familie verantwortlich machte, töten. Und er hat damit einen Stein ins Rollen gebracht, denn plötzlich fragt sich die Öffentlichkeit, welche Verbindungen gab es zwischen der Politik und der Vereinigungskirche? Ein Netzwerk von Opferanwälten zeigt im Club ausländischer Journalisten in Tokio auf, dass man den Ex-Premier mehrfach gewarnt hatte. Zuerst 2006. Abe hatte der Kirche Grußbotschaften gesendet. Am 16. Juni 2006 habe man einen offenen Brief an Abe geschickt, so Anwalt Yasuo Kawai, und ihn gewarnt, dass Grußbotschaften zu mehr Opfern führen würden und ihn aufgefordert, diese Schreiben einzustellen. Doch passiert sei nichts, so Kawai weiter. Im Gegenteil.
Nachdem Abe zum zweiten Mal als Premier ins Amt kam, haben die Liberaldemokraten ihre Unterstützung für die Vereinigungskirche nicht mehr geheim gehalten, wurden Veranstaltungen von ihr oder mit ihr verbundener Organisationen besucht. Wir haben deshalb weitere offene Briefe an alle Abgeordneten gesendet, den ersten im Juni 2018 und den zweiten im Februar 2019.
Trotzdem sendete Abe im September 2021 erneut eine Grußbotschaft an die Sekte. Und er war mitnichten der Einzige, wie Abes Bruder Nobuo Kishi, der scheidende Verteidigungsminister, kürzlich einräumte.
Ich habe mit einigen Mitgliedern der Kirche zusammengearbeitet und ihre Hilfe als Freiwillige in Anspruch genommen.
Ein früherer Berater von Ex-Premier Abe hatte ein Kirchenmitglied sogar aktiv um Wählerstimmen gebeten. Der amtierende Regierungschef Kishida versprach Aufklärung. 7 Kabinettsmitglieder müssen wegen ihrer Verbindungen zur Sekte gehen. Umfragen hatten gezeigt, dass eine deutliche Mehrheit im Volk wissen will, wie die koreanische Kirche Einfluss auf die Politik in Japan genommen hat. Und das ist nur eine der Geschichten, denn parallel dazu veröffentlichte der Fernsehsender TBS auch ein Interview mit einer Aussteigerin, die vor 20 Jahren von ihrer Mutter zu der Sekte geschleift wurde.
Der Anführer Moon untersuchte meinen Familienstammbaum bis 7 Generationen zurück und traf dann eine Auswahl für den zukünftigen Ehemann.
Sie wurde mit einem Koreaner verheiratet, der wurde gewalttätig, sie ließ sich scheiden, die Eltern vermittelten ihr einen anderen.
Ich dachte, dass es diesmal okay sei und fuhr nach Korea. Aber alles war eine Lüge, Alter, Werdegang. Er hatte keinen Universitätsabschluss, sondern nur die Mittelschule besucht.
Er machte mit ihrer Kreditkarte Schulden, sie floh mit den Kindern nach Japan. Ihre Mutter, so erzählt die Aussteigerin, habe zudem die ganze Pension ihres verstorbenen Vaters, der Sekte, gespendet. Armut und Schulden, weil die Eltern nicht von der Sekte loskommen. Das hören die Opferanwälte immer wieder von den Kindern. Die Anwaltsvereinigung hat bereits mehrere Prozesse gegen die Kirche gewonnen. Doch gekümmert habe sich keiner, so der Jurist Yasuo Kawai.
Gegen solche Aktivitäten der Kirche, die sogar zum Zusammenbruch von Familien führen können, haben in den vergangenen 30 Jahren weder die öffentliche Hand noch die Politiker etwas unternommen.
Was die Menschen besonders irritieren dürfte, Japan gilt mit seiner rund 500.000 Anhänger als Basis der Kirche. Von hier kommt das Geld, und zwar vor allem von Frauen.
Das hängt mit der Lehre des Gründers zusammen. Japan ist das Eva-Land und Korea das Adam-Land. Japan hat sich gegenüber Korea eine enorme Schuld aufgeladen. Japan müsse diese Schuld begleichen. Daher fordert die Moon-Sekte die menschlichen und finanziellen Ressourcen aus Japan für den wahren Messias in Korea ein.
Sagt Opferanwalt Hiroshi Yamaguchi. Schuld durch die Kolonialzeit, in der unter anderem tausende Koreanerinnen den kaiserlichen Truppen Liebesdienste leisten mussten. Umso überraschender, dass ausgerechnet Shinzo Abe Sympathie für die koreanische Sekte gehabt haben soll. Er, der ein Revisionist war und keinerlei Interesse an einer kritischen Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels gezeigt hatte.
Aus Tokio, Katrin Erdmann. Internationale Menschenrechtsorganisationen wie etwa die Gesellschaft für bedrohte Völker werfen der iranischen Regierung vor, die religiöse Minderheit der Bahai im Land systematisch zu unterdrücken und zu verfolgen. Im Iran leben geschätzt 300.000 Anhänger dieser monotheistischen Religion. Damit sind die Bahai die größte nicht-muslimische Minderheit im Land. Für das Mullah-Regime in Teheran sind die Bahai staatsgefährdende Ketzer. Inzwischen werden sogar Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen als Bedrohung für die nationale Sicherheit gesehen, sagt Jascha Noltenius, Beauftragter für Menschenrechtsfragen der Bahai-Gemeinde in Deutschland. Man wirft ihnen vor, Kindergärten zu infiltrieren. Mehr über die aktuelle Lage der Bahai im Iran von Frank Aheimer.
Nach Informationen der internationalen Bahai-Gemeinde BIC hat sich die Situation der größten religiösen Minderheit im Iran deutlich verschlechtert. So wurden im Juli mehr als 20 Bahai in Shiraz, Teheran und Yazd verhaftet. Damit erhöht sich die Zahl der inhaftierten Bahai auf insgesamt 113, wie Bani Dugal, Repräsentantin der internationalen Bahai-Gemeinde bei den Vereinten Nationen in New York, berichtet.
The international community has watched.
Die internationale Gemeinschaft hat schockiert beobachtet, wie die iranische Regierung unschuldige Menschen zusammengetrieben, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt hat. Sie sind in ihre Häuser eingedrungen und haben ihr Hab und Gut beschlagnahmt.
Agenten des iranischen Geheimdienstes durchsuchten Wohnungen, beschlagnahmten Telefone, Computer und Bücher mit Bezug zum Bahai-Glauben. In Bandar-e-Lenge im Süden des Iran wurden Bahai gezwungen, ihre Geschäfte zu schließen. Wenige Tage nach der letzten Verhaftungswelle kam es in Roshanku, einem kleinen Dorf im Nordiran, in dem viele Bahai leben, zu dramatischen Szenen.
Letzten Dienstagmorgen wachten wir mit der schrecklichen Nachricht auf, dass die Regierungsbehörden Bulldozer mit 200 Beamten geschickt hatten, die das Dorf umstellten und damit begannen, die Häuser der Bahais zu zerstören. Sie bedrohten die Nachbarn und forderten alle auf, ihnen ihre Handys zu geben, damit sie keine Hilfe rufen oder irgendetwas aufzeichnen konnten.
In den sozialen Medien sind Fotos und Videos von verzweifelten Menschen zu sehen, die vor den Trümmern ihrer Existenzen stehen. Insgesamt 6 Häuser wurden zerstört und mehr als 20 Hektar Land beschlagnahmt. Diese drastischen Maßnahmen sollen von der iranischen Verfassung gedeckt sein. Yasha Noltenius, Menschenrechtsbeauftragter der deutschen Bahai-Gemeinde.
Die Enteignung dieser Grundstücke stützt sich auf Artikel 49 der iranischen Verfassung, auf der Grundlage dessen, dass das Eigentum der Bahai grundsätzlich illegitim sei. Das heißt, dass den Bahai das Recht vorenthalten wird, überhaupt irgendetwas zu besitzen.
In einer Mitteilung des iranischen Geheimdienstministeriums heißt es offiziell, die Aktionen richteten sich gegen die Bahai-Spionagepartei. Die Verhafteten hätten Kindergärten und das Bildungswesen unterwandert und infiltriert.
Paradoxerweise handelt es sich bei vielen von ihnen um Erzieherinnen, die den diskriminierten Gruppen im Iran Bildung zukommen lassen wollten. Das betrifft nicht nur die Bahai-Kinder, sondern beispielsweise auch afghanische Kinder, die im Bildungswesen im Iran diskriminiert werden, für die die Bahai deswegen ehrenamtlich Kindergruppen leiten, allerdings völlig frei von religiösem Bekenntnis. Und dass sie jetzt deswegen verhaftet werden und inhaftiert werden, ist ein grundlegender Verstoß gegen die Menschenrechte.
Der immer wieder erhobene Vorwurf der Spionage für Israel hat seiner Einschätzung nach historische Gründe.
Das hängt damit zusammen, dass die heiligen Stätten der Bahai sich im heutigen Israel befinden. Allerdings nur deshalb, weil der Religionsstifter der Bahai damals vom Osmanischen und Persischen Reich nach Haifa ins Exil geschickt wurde und dann dort verstorben ist. Allerdings war es damals eben noch gar nicht der Staat Israel, sondern das damalige Palästina.
Der deutsch-kurdische Menschenrechtsaktivist Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker beobachtet die Entwicklung im Iran in den persischsprachigen Medien.
Das, was gegen die Bahai geschieht, ist zentral gesteuert, systematisch vorbereitet von den Institutionen in den staatlichen Medien, in den Moscheen, vor allem in den schiitischen Moscheen, wird Hetze gegen die Baha'i geführt. Es gibt Dekrete, es gibt sogenannte Fatwas der Mullahs und so weiter. Der Hass, der da dort entsteht, ist wirklich staatlich gesteuert.
Die größte nicht-muslimische religiöse Minderheit im Iran wird seit der Islamischen Revolution 1979 verfolgt. In einem geheimen Memorandum, das 1991 vom obersten Führer des Iran gebilligt wurde, wird dazu aufgerufen, den Fortschritt und die Entwicklung der Bahai zu blockieren, indem ihnen der Zugang zu Universitäten und Bildung verwehrt wird oder ihre Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu verdienen.
Zum Beispiel hat im letzten Jahr eine Menschenrechtsorganisation eine Regierungsweisung der Provinz enthüllt, in der sich die zerstörten Häuser der Bahai befinden. In diesem Dokument werden die örtlichen Behörden aufgefordert, alle Bahai streng zu überwachen und gegen sie vorzugehen. Das heißt, man erkennt da einen Stufenplan, dass zuerst Hassrede und Lügen gegen die Bahai vorgebracht werden. Dann kommt es zu Verhaftungen und Razzien und als nächstes folgt dann Landraub, Besetzungen, die Zerstörung von Häusern. Und wir wissen eben nicht, was jetzt als nächstes geschieht und deswegen muss die internationale Gemeinschaft handeln, bevor es zu spät ist.
Auch der Beauftragte für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe, zeigt sich aufgrund der aktuellen Entwicklung beunruhigt.
Die deutsche Bundesregierung hat das Thema Bahai seit langem schon auf dem Schirm. Und natürlich ist es auch die Aufgabe, gegenüber der iranischen Regierung immer wieder deutlich zu machen, welchen menschenrechtlichen Umgang wir von der iranischen Regierung gegenüber den Bahai erwarten, dass der Iran ein schwieriger Gesprächspartner ist, muss ich nicht besonders erwähnen.
Die aktuellen Vorkommnisse seien Anlass zu besonderer Besorgnis und stellen einen neuen, traurigen Höhepunkt der Unterdrückung der Bahai im Iran dar.
Frank Aheimer über die neuen Repressalien gegen die Bahai im Iran. Und damit geht für heute unsere Sendung zu Ende. Das war's dann von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz mit meinem Kollegen Stefan Römermann.